Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 47. Folge von Games Insider. Wir wollen heute mal was Neues ausprobieren und zwar ein Format namens Sammlerfreuden. Und darin sollen die Freuden des Spielesammelns in all ihren Facetten im Vordergrund stehen, sagt ja der Name schon. Und wen kann ich dazu begrüßen? Es gibt nur einen hier bei Games Insider, den lieben Andy. Hi Andy.
Hallo.
Heute ist der 24. Januar 2022, nur zur Einordnung. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen was übers Spielesammeln machen. Und das hat den Hintergrund, dass doch überraschend viele Hörerinnen und Hörer sich das von uns gewünscht haben, so auf Discord. Und es gab auch diverse Zuschriften. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht, Andy, mit dem Christian Korre.
Ja.
Das war die Folge 30, der Frust der Spielesammler. Und die ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und da haben wir uns gesagt, hey, eigentlich müssen wir da öfter drüber sprechen. Und ganz kurz, worum soll's in diesem Format gehen? Sammlerfreuden, der Name sagt's ja schon, einfach alles Schöne mit dem Sammeln. Wir haben jetzt auch kein festes Konzept, das kann sich auch noch verändern. Wir wissen auch nicht genau, wie oft wir das machen werden. Wir machen es heute einfach mal, wir schauen mal, wie das ankommt. Und es geht vor allem um deine Spielesammlung, Andy, ne?
Ja, wahrscheinlich. Die ist, glaube ich, hier so ein bisschen größer und ich denke mal auch, das kann ich mir ein bisschen stolz sagen, deutschlandweit eine der größten, ja.
Ja, dann lass uns mal vielleicht zum Einstieg mal so ein bisschen über deine Sammlung sprechen, bevor wir dann mit konkreten Neuzugängen in deiner Sammlung loslegen und aktuellen Sammlerfreuden. Wie lange sammelst du schon und wie viele Spiele hast du aktuell in deiner Sammlung?
Ja, also die Anzahl, das wird ein bisschen knifflig, aber ich kann schon mal sagen, wie lange ich sammle. Also ich spiele seit 1983 und mit dem Sammeln aktiv angefangen habe ich erst in 1992. So grob. Das war so die Zeit, wo ich mich von meinen Sicherheitskopien verabschiedet habe und das dann wirklich aber dann rigoros alles dann original nachgekauft hatte. Zuerst eigentlich nur das, was mir irgendwie lieb und teuer war, gerade so die Ultimas oder Populous war, glaube ich, das erste Spiel, was ich mir nachgekauft hatte und dann Ultima Underworld. Und ja, das ist natürlich jetzt auch schon eine sehr lange Zeit und vor allen Dingen 92 war auch die Zeit, wo ich mit dem Konsolen angefangen habe. Also ich habe ja nicht mit NES angefangen, ich hatte vorher nur Computer, sondern ich habe erst mit Mega Drive und Super Nintendo gestartet und ja, da ist natürlich auch einiges zustande gekommen und das sind halt auch alles Sachen, die ich eigentlich bis heute habe, weil ich glaube, die Sachen, die ich verkauft habe, habe ich letztendlich irgendwann wieder zurückgekauft, weil derjenige es nicht mehr wollte.
Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das heißt, du hast nicht nur Spiele, du hast auch jede Menge Hardware, ne?
Hardware habe ich auch ein gutes Stück weit. Da kann ich jetzt gar keine Zahl sagen, aber ich würde mal so schätzen, so 40, vielleicht 50 sogar schon Konsolen, Handhelds, Computer und sowas. Das ist jetzt aber ganz, ganz grob geschätzt. Und ich habe jetzt gerade meine Liste hier mal so vor Augen. Ich zähle eigentlich immer die Anzahl der Spiele, die ich nutzen und besitzen darf. Da ist natürlich jetzt online und physisch mit dabei. Und dafür zähle ich aber keine doppelten Sachen. Und da sind wir insgesamt jetzt bei 18.126.
Holla die Waldfee. Das ist ja verdammt viel.
Ist verdammt viel. Fairerweise auch noch, muss ich noch dazu sagen, da zähle ich jetzt aber auch bei Compilations. Wenn ich jetzt ein Spiel, sagen wir, mit 20 Spielen habe, zähle ich da halt jetzt 20 Spiele drauf. Aber auf der anderen Seite zähle ich dafür, wie gesagt, doppelte Sachen nicht mit. Und ich habe eben gerade noch ein bisschen weiter sortiert. Ich habe da so in meiner Liste so auch so ein bisschen so angegeben, welche Spiele ich komplett habe, wo ich nur die Anleitung oder eben die ich nur digital habe. Und Spiele, die ich komplett habe, mit allem drum und dran, das ist so über den Daumen gepeilt. Ich muss ein bisschen was abziehen. 8.000 ungefähr. 8.000. Also 8.000, habe mit allem drum und dran. Und da kommen dann eben dann noch ein ganzer Batzen dazu, wo ich die Anleitung habe. Und früher habe ich mal gesagt, das Verhältnis digital und physisch ist ungefähr ein Drittel digital, zwei Drittel physisch. Aber durch diese riesigen Bundles, die es ja inzwischen gibt, besonders bei Itch.io, die haben ja zweimal ein Bundle rausgehauen, wo über 500 Spiele drin waren, ist das inzwischen 50-50, kann man sagen. Und deshalb kannst du so schätzen, dass ich so mit der physischen Spielesammlung so um die 10.000 so bändle.
Mann, oh Mann, Respekt. Aber gut, dein Herz schlägt schon eher für die physischen Sachen, denke ich mal, ne? Weil du die halt dann hinstellen kannst und streicheln kannst und anschmachten. Und
genau, da kann ich gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist zwar nicht das Thema direkt heute, aber ich habe wirklich vor und lag in meinem Briefkasten eine Collectors Edition zu Neversong. Das ist ein relativ unbekannter Indie-Titel, den ich aber ziemlich toll fand. Und der jetzt hier in Europa halt zu einer kleinen Collectors Edition erschienen ist. Und das habe ich aus Amazon Frankreich bestellt und hat mich, glaube ich, 50 Euro gekostet.
Ja, Thema Geld ist ja auch spannend in dem Zusammenhang. Du hast ja schon mal gesagt, du möchtest dich ja gar nicht festlegen, wie viel du da so für ausgibst, aber kannst du das ungefähr abschätzen, was du vielleicht so im Monat, so im Schnitt vielleicht so übers Jahr gerechnet oder so, ausgibst fürs Spielesammeln an sich?
Das ist wirklich sehr schwierig, weil das halt eher total meine Passion ist und das hängt ja auch mit dem Beruf zusammen. Ich brauche es ja auch beruflich zum größten Teil. Das ist übrigens auch schön, kann ich mal nebenbei erzählen. In dem Moment, wo ich Journalist wurde, hat sich niemand mehr darüber beschwert, dass ich so viele Spiele habe, sondern alle haben gesagt, du brauchst das hier alles. Genau, ich brauche das hier auch alles.
Ja gut, ob man es wirklich alles braucht, man kann ja auch vieles recherchieren, aber klar. Bei dir ist es halt schon so, du hast es wirklich da stehen, ne?
In der Tat habe ich ja auch schon, mal abseits von diesem Podcast hier, ich habe hier auch schon, ich glaube, das war PC Games, glaube ich, einen Artikel geschrieben, wo es um so Spielesammlung ging, wo man auch Bilder von meiner Sammlung sieht. Also in der Tat, irgendwo hat es so seinen Nutzen inzwischen alles. Und das war auch so der Plan. Das Endziel ist ja, ein Museum draus zu machen oder es irgendwie ein Museum zu geben. Und von wegen Geld ausgeben, ehrlich gesagt, das kann ich nicht sagen. Das ist so unterschiedlich. Ich könnte jetzt wirklich die Gesamtsumme nennen, das möchte ich aber ehrlich gesagt nicht. Und das wäre auch total irreführend, weil manche Sachen, für die ich 100 Euro oder D-Mark ausgeben habe, eher gesagt so 50 bis 100 Euro, die sind inzwischen nur noch 1 Euro wert oder andersrum. Gerade meine Super Nintendo-Sammlung. Ich habe so Sachen wie Exley oder Hagane oder sowas wie Final Fight 3. Dafür habe ich ungelogen 40 D-Mark jeweils ausgegeben. Und guckte an, was das wert ist. Und ich finde, das ist mir fast schon ein bisschen peinlich, weil ich mag das nicht, dass solche Sachen an Wert gewinnen, einfach nur, weil sie seltener geworden sind. Das mag ich auch bei Briefmarken nicht. Ich finde es einfach toll, dass ich das Zeug habe. Mir macht das Spaß, es zu haben. Mir macht es Spaß, anzuschauen, das zu schwelgen, auch wieder mal zu benutzen. Und wie gesagt, geldtechnisch, ich kann es nicht sagen. Das ist so unterschiedlich.
Ja, will ich da jetzt auch nicht nötigen. Aber es ist auf jeden Fall einiges. Aber wie gesagt, du brauchst es ja auch beruflich. Und da muss ich dich ja mal loben, ne? Du nutzt es ja wirklich auch für einen Job, wenn du irgendwie was jetzt für mich zum Beispiel machst, für die Agentur, Retro-Artikel, du machst immer die Screenshots selbst aus dem Spiel, gut, wahrscheinlich auch mal per Emulator, aber du nutzt dann auch wirklich die Sammlung für einen Job und das ist schon mal sehr geil, muss ich sagen. Das ist halt so ein Service, den kann auch nicht jeder bieten. Also ich habe da andere Autoren, die können das halt nicht, ne?
Das ist richtig. Also ob ich das mit Emulator mache, das hängt eigentlich nur von einer Sache ab, nämlich ob die Konsole oder der Computer, ob der halbwegs entweder HDMI-tauglich ist oder Komponente ausspuckt. Und das ist natürlich erst eigentlich so ab, sagen wir mal, PlayStation 2 so der Fall. Beziehungsweise ich habe hier das SNES hier von Analog, das Super NT. Das hat natürlich einen HDMI-Ausgang, weshalb ich inzwischen dir auch von Super Nintendo-Spielen eben original von den Modulen Bildern geben kann. Überleg auch deshalb, mir mal das Mega NT von Mega Drive mal zu besorgen. Aber ansonsten, ja, benutze ich schon den Emulator, weil es schlicht und ergreifend komfortabler ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, bei CD-Spielen, also wenn ich dir jetzt mal zu einem PlayStation 1-Spiel einen Screenshot mache, da kommt die Original-CD ins Laufwerk, wird in der Regel dann als ISO kopiert, weil direkt über das Laufwerk stottert es einfach zu sehr bei der Emulation. Hm. Und letztendlich mache ich dir dann doch wieder ein Bild von meinem Originalspiel.
Ja, ich finde das toll, wie gesagt. Also wir nutzen das hier beruflich immer mehr. Muss ich auch sagen, der Schwerpunkt im Job verlagert sich bei mir zumindest gerade krass Richtung Retro. Deswegen, ich habe irgendwie auch so eine Liebe zu dem ganzen Thema entdeckt, vielleicht auch ein bisschen durch dich. Und deswegen müssen wir da jetzt einfach mal drüber podcasten. Also all das mal nur so ein bisschen als Hintergrund. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wobei ich schon fast befürchte, dass du das nicht so konkret beantworten kannst. Was sind denn so deine größten Schätze spontan in deiner gesamten Sammlung?
Meine gesamten Sammlung. Also ich bin sehr stolz auf meine Ultima-Sammlung. Da fehlen mir leider ein paar Add-ons zu Teil 7 als solo-physische Version. Aber da habe ich zum Beispiel, ich hatte mal diesen Wahn, das würde ich aber heute auch nicht mehr so machen, ich hatte mal diesen Wahn, von jedem Ultima gibt es ja eine Stoffkarte. Und ich wollte wirklich alle Stoffkarten haben. Es gab aber ein Problem. Es gab nämlich einen einzigen Teil, das ist nämlich der erste, da gibt es keine Stoffkarten. Also zumindest nicht in den amerikanischen, europäischen Versionen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, und das ist eine japanische Version für den PC 8801.
Ach Gott. Den du aber nicht besitzt, oder? Hoffentlich.
Doch.
Doch, den hast du auch.
Die habe ich mir wirklich geleistet. Ich meine, okay. Ich kann die Version natürlich nicht spielen, weil ich keinen PC 88 habe. Wäre schon etwas, was ich mir vielleicht mal leisten würde. Allerdings, ich wollte das nur wegen dieser Stoffkarte haben. Und ich möchte aber jetzt gleich nochmal betonen, bevor ich den Preis nenne, dass ich so bekloppt nicht mehr sein werde, weil ich habe dafür umgerechnet 299 Euro ausgegeben.
Uiuiui.
Nur weil ich
diese
Stoffkarte wollte. Aber nochmal, so einen Scheiß mache ich nicht mehr. Und ansonsten, ich bin sehr stolz auf meine Chris Hülsbeck-Sammlung an Musik-CDs, weil die praktisch komplett ist. Es gibt da nichts, was es eigentlich von dem Mann gibt, was ich nicht besitze. Ich bin sehr stolz auf meine Infocom-Sammlung von diesen Text-Adventures. Da habe ich jede graue Box. Bei ein paar fehlen ein paar Goodies drin, die versuche ich noch irgendwie ranzuschaffen. Ich habe eine komplette LucasArts-Adventures-Sammlung und ich bin jetzt seit einiger geraumer Zeit daran, die Sierra-Adventures zu komplettieren, aber da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, und ich denke mal, das reicht jetzt auch erstmal. Also ich könnte jetzt hier wirklich Dutzende von Sachen.
Ja, also gibt ganz guten Eindruck.
Ich bin halt wirklich froh, wenn wirklich Sachen komplett sind von der Serie. Wo ich aber da ein bisschen dann wieder geizig oder spare, ich muss jetzt nicht unbedingt die teuerste Version von dem Spiel haben. Es gibt ja zum Beispiel für den Virtual Boy gibt's Space Invaders. Und das ist extremst teuer. Sowas brauche ich nicht. Also mir reicht es, wenn ich wirklich eine Version von einem Spiel habe, physisch, und die Version ist gut. Oder ich habe eine physische Version und dann eine lizenzierte digitale Version, von die wirklich gut ist. Das reicht mir in der Regel.
Okay, es muss dann nicht die beste oder damals von der Fachpresse als am besten bewährteste Version sein, sondern wirklich einfach eine gut erhaltene, solide Version.
Natürlich nehme ich jetzt lieber, jetzt mal bei alten Computerspielen, so eine Big Box anstatt so eine kleine Kassettenhülle. Aber wenn ich halt das halt nur auf Kassette habe, so eine kleine Hülle, das ist bei Last in Year 1 zum Beispiel so, dann ist auch okay. Ich muss ja nicht alles haben.
Und du hast ja auch dann rückwirkend praktisch die alten Konsolen dir dann auch noch zugelegt, ne? NES und ja. Master System und so weiter, Apple II, Heimcomputer und so, ne? Also da hast du dann auch angefangen und jetzt bist du wirklich komplett durch die Historie gereist mit deiner Sammlung.
Das ist richtig. Also das Einzige, was ich eigentlich wirklich so gut wie gar nicht habe, ist Apple, Macintosh, sowas. Also Atari 400, 800 habe ich auch nur ganz wenige Spiele und auch keine Geräte zu. Aber ansonsten, ja, kann man sagen, habe ich so ziemlich alles.
Ja, sehr, sehr geil. Also wir haben ja eigentlich jede Menge Stoff, wie gesagt, mit deiner Spielesammlung. Deswegen, wieso sind wir eigentlich jetzt erst auf die Idee gekommen? Ne? Da müssen erst die Hörer uns praktisch drauf hinschubsen und sagen, jetzt mach doch da endlich mal was drüber, das interessiert uns. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. Und warum bin ich dabei? Gut, ein reiner Solo-Podcast wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Und ich sammle ja auch ein bisschen. Allerdings, ich traue mich ja kaum drüber zu sprechen, nach dem, was du da jetzt alles ausgepackt hast. Also meine Sammlung ist ja total mickrig. Also ich habe jetzt mal vor der Aufnahme so ein bisschen grob überschlagen und mir mal angeschaut, was hast du da so stehen. Also es sind vielleicht so, ja, 1000 Spiele vielleicht. Und total ungeordnet. Das ist total ohne Ziel auch bisher gewesen. Es ist für alle möglichen Systeme. Und es ist eigentlich primär auch durch den Job entstanden, weil das halt so nebenbei immer reingekommen ist. Ne? Also im Laufe der Jahre einfach. Und ich habe auch ganz viele Promo-Versionen. Das macht auch einen sehr großen Teil der Sammlung aus. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man da von der Sammlung sprechen kann. Es sind halt Promo-Versionen für PS2, PS3, Xbox 360 und so.
Ja, also ich habe da schon eine interessante Entdeckung gemacht. Also ich persönlich mag Promo-Versionen nicht. Ich möchte am liebsten wirklich die Version im Laden haben, auch weil sie in der Regel das richtige Cover hatten. Die Promo-Versionen sind ja oftmals entweder so ein hässlicher gelber Schriftzug drüber oder du hast nur die nackte CD. Und ich habe zum Beispiel von Persona 3 FES, das ist so eine spezielle Version von Persona 3 gewesen, da habe ich die Promo-Version und das ärgert mich, weil ich hätte eigentlich lieber die normale Version. Und ich habe da mal so bei eBay geschaut und habe gesehen, oh Gott, die normale Version, die ist inzwischen auch schon bei 150 Euro. Hm. Und dann habe ich vor gar nicht mal allzu langer Zeit herausgefunden, habe mich aber nicht getraut, es zu probieren, dass die Promo-Version mehr wert ist.
Ja, ja, weil sie so selten ist.
Ja, weil es spezielle Sammler gibt, die eben nicht so denken wie ich und eben die seltenste Version haben wollen. Und gerade diese Promo-Version muss so selten sein. Und ich überlege mir ernsthaft, ein Angebot zu machen, das wäre für mich vollkommen okay. Also ich will da gar keinen Profit rausschlagen. Ich würde es einfach mit jemandem tauschen. Die normale Version gegen diese Promo-Version. Auch wenn die Promo-Version, was ich 50 Euro mehr wert ist, das brauche ich nicht. Ich will einfach nur die normale Version haben. Und ich will mich ja eben an diesem Zeug nicht bereichern, nur weil es halt selten ist. Ich finde das ja, wie gesagt, persönlich ein bisschen doof alles.
Ja, ja, ich weiß. Auch Thema Grading und so, ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und hast auch schon Artikel drüber geschrieben. Und ja, das lassen wir jetzt lieber mal, ne?
Genau, ja.
Ja, okay, aber wie gesagt, bei mir ist das ja auch total anders. Ich wollte die ja gar nicht sammeln, sondern die wurden mir halt immer über die Jahre von den Publishern zugeschickt. Ich arme Sau, ne? Krieg da einfach kostenlos die Spiele. Und dann stellst du die halt ins Regal. Du willst die ja auch nicht verkaufen, ist ja auch nicht erlaubt, sind ja Promo-Version. Mhm. Und so hat sich das halt über die Jahre angesammelt, zusammen mit vielen Originalspielen. Aber total ungeordnet. Ich habe auch sehr viel verschenkt. An meinen Neffen habe ich viel verschenkt, an meine Kinder, an Freunde. Also ich habe da auch andere teilhaben lassen, weil was soll ich mit teils Jahre alten Spielen, die ich dann eh nicht spiele, ne? Und jetzt, wo ich älter werde und auch durch dich so ein bisschen aufs Sammeln komme, ärgere ich mich über so einige Sachen, die ich dann halt verschenkt habe und Promo-Version hin und her. Aber gut, ich habe auf jeden Fall einiges. Aber ich habe mir auch einiges gekauft, auch früher, bevor ich so in den Job reingerutscht bin. Zum Beispiel die Ultima 9 Ascension Special Limited Gamers Edition. Die finde ich ganz schön. Die hast du bestimmt auch, ne?
Du meinst aber nicht die große Dragon Box, oder?
Nee, die war mir zu teuer.
Ja, die musste ich mir kaufen.
World Edition oder so. Auf jeden Fall auch mit der Stoffkarte und so.
Das ist, glaube ich, aber die normale hier in Europa. Weil ich glaube, in Europa haben die, glaube ich, nur die verkauft. Bin ich jetzt gerade ein bisschen unsicher. Das ist gefährliches Halbwissen.
Steht dick drauf, Special Limited Gamers Edition. Vielleicht wurde auch nur die verkauft. Die habe ich auf jeden Fall aufgehoben, nie verkauft. Die ist in einem sehr, sehr guten Zustand, weil die einfach toll aussieht. Und so Geschichten habe ich mir schon mal ab und zu zugelegt. Oder die Limited Collectors Edition von dieser Neuauflage von Pirates von 2004. Aber das ist alles auch nicht so richtig wertvoll. Also das ist halt jetzt auch durch Zufall entstanden. Und ich habe halt irgendwie vor allem Spiele aufgehoben oder halt mir auch gekauft, die mir persönlich wichtig waren. Und das waren dann halt so ausgewählte Titel, was weiß ich. Das erste Colin McRae Rally für die erste PlayStation oder das erste Silent Hill oder Pro Evo Soccer 6 für die PS2, das erste Halo. Weißt du, so Sachen, die mir halt irgendwie wichtig sind, die ich einfach da stehen haben möchte, die ich mir gerne anschaue, aber halt nicht halt die kompletten Serien, so wie du das halt machst, ne? Und ja, ist nicht so wirklich eine tolle Sammlung, aber sie ist schön so für mich halt, für meine privaten Zwecke. Und sie motiviert mich jetzt so ein bisschen vielleicht doch mal anzufangen, Serien zu komplettieren oder mir noch gezielte Sachen auszusuchen. Und das habe ich jetzt ja auch getan. Und habe jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast eine Motivation, das zu machen. Und mal gucken, was da noch draus wird. Du kannst mich ja jederzeit beraten, ne? Aber
sicherlich.
Ich bin eher so der Casual-Sammler, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Ja, also eine der wichtigsten Tipps, den ich wirklich jedem gebe und der mir schon wirklich auch viel Geld gespart hat, seid geduldig. Also nicht auf Teufel komm raus sich was besorgen oder mit der Brechstange was kaufen, auch wenn man denkt, ich habe das Geld nicht oder mir ist das eigentlich nicht wert. Ich habe schon so viel Geld damit gespart, indem ich einfach geduldig war, den richtigen Zeitpunkt abgepasst habe. Und bestes Beispiel ist Panorama Cotton. Das ist ein Megadrive Shoot'em'up in 3D. Der ist auch in die Höhe geschossen, bis zum geht nicht mehr. Ich habe von dem Spiel leider erst zum ersten Mal erfahren. Da war das schon ein sehr altes Spiel. Hab mich sofort darin verliebt, weil ich solche Fake-3D-Grafiken unglaublich gerne mag. So Outrun oder Space Harrier. Und da war das Spiel schon im hohen dreistelligen Eurobetrag. Inzwischen ist das über 1000 Euro wert.
Mann, oh Mann.
Und jetzt ist es vor kurzem aber über Strictly Limited Games, die machen eine lizenzierte Neuauflage.
Mhm.
Und das reicht mir dann auch wieder. Und ich finde, das ist auch fair, weil die Sammler, die wirklich das Original alte haben, für die ist es immer noch ein wertvolles Spiel. Die haben was Besonderes. Aber die anderen, so wie ich, die das Spiel auch gerne original zum Anfassen im Schrank stellen wollen, die können sich jetzt eine Edition leisten, ja, die man sich halt auch leisten kann.
Und du spielst ja die Sachen auch, oder?
Ja, also klar, ich habe jetzt definitiv nicht alle 18.000 Spiele gespielt. Da muss ich jetzt die Leute enttäuschen. Ich könnte jetzt auch keinen Prozentanteil mehr sagen, wie viel ich gespielt habe. Aber 70%, 80% sind sicherlich das meiste, was ich nicht gespielt habe. Wirklich der große Löwenanteil. Das sind halt ganz, 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 ganz viele Spiele in diesen Online-Bundles. Ja, ich habe ja viele Online-Bundles einfach nur gekauft, weil mich 2-3 Spiele interessiert haben, sich da schon die 10 Euro gerechnet haben, dann hast du halt 7 weitere Spiele und wann spielst du die halt schon? Ja,
ja, ja klar.
Für den physischen Sachen, da dürfte ich safe 90-95% auch wirklich gespielt haben und auch das vieles davon auch so, dass ich meinen Spaß dran hatte.
Ja, sehr cool. Also jetzt wisst ihr auch da draußen, woher dieses enorme Fachwissen vom Andy kommt. Ja? Also ich wusste das ja schon immer, aber das hat mich jetzt auch nochmal interessiert, so ein bisschen im Detail. Aber wie du schon sagst, also ich spiele die Sachen auch und ich kaufe mir tatsächlich auch nur die Sachen, die ich auch spiele. Das ist so mein Hauptanreiz überhaupt, ja, mir so eine Art Sammlung zuzulegen. Ne? Aber mal gucken, wo das noch hinführt. Ich habe ja noch ein paar Jahre hoffentlich, wo ich dann noch viel sammeln kann und mal gespannt, was das noch gibt. Und ja, dann lass uns doch mal vielleicht drüber sprechen, was wir uns so in letzter Zeit zugelegt haben. Wobei ich natürlich wieder sagen muss, es war ja bei mir nicht so viel. Deswegen fängst du am besten mal an. Was war denn so das Letzte, was du dir gekauft hast?
Also, eine Sache, die ich mir am 14. Dezember habe ich mir das bestellt, also ist auch noch recht frisch. Und das ist jetzt kein direktes Spiel, sondern das ist eine Konsole, eine Retro-Konsole. Und das ist das Evercade Versus oder Evercade VS oder wie auch immer man das ausspricht.
Mhm.
Und manche kennen es vielleicht, das Evercade ist ein Handheld gewesen, das auch noch nicht so alt ist. Ich glaube, das ist jetzt 1,5 Jahre alt. Und das ist quasi die Standkonsole dazu, das heißt, die man dann auch wirklich direkt an Fernseher anschließen kann. Du kannst mehrere Module reintun, du hast 4 USB-Ports, wo du Joypads einstecken kannst. Und für diese Konsole, sowohl für Handheld als auch jetzt für diese Versus-Konsole, gibt es halt wirklich physische Module, die ganz neu produziert werden. Mit gedruckter, farbiger Anleitung, die kosten momentan in Europa so 18 Euro das Stück. Und da sind dann ganze Sammlungen mit 10 bis 20 Spielen der Regel. Und das ist alles Mögliche. Da hast du dann Atari VCS-Spiele, du hast dort Spiele von Taito fürs NES oder von Data East, also die ganzen alten Hersteller. Es gibt eine Bitmap Brothers Kollektion, wo leider aber auch nur die Konsolenversion, nicht die Amiga-Version drin sind. Und diese Evercade Versus, da haben sie jetzt wirklich angefangen, Module beizupacken, wo alte Arcade-Automaten emuliert werden. Und die beiden Module, also ich habe hier den Premium-Pack, da sind zwei Module drin. Und da ist ein Data East Arcade Pack drin und ein Technos Arcade Pack drin. Und das sind auch jeweils, wie gesagt, so 10 bis 20 Spiele. Und die werden halt, wie gesagt, emuliert. Jetzt nicht auf dem Niveau wie das Super NT, dass es wirklich eine absolut akkurate Emulation ist. Aber es ist okay, die Unterschiede halten sich in Grenzen. So der Laie wird es wahrscheinlich gar nicht merken. Und diese Konsole ist halt wirklich gedacht für Retro-Sammelliebhaber. Wo ich jetzt auch schon noch den Impuls habe, ich bin mal gespannt, ob der wirklich hält, mir auch wirklich jedes Modul zu kaufen, damit die Sammlung komplett ist.
Ach Gott, echt?
Ja, es gibt ja wirklich auch Leute, die sammeln ja alle Module von einer Konsole. Das ist überhaupt nicht meins. Also das könnte ich gar nicht. Das finde ich Wahnsinn, ja. Da habe ich auch einen riesen Respekt vor diesen Menschen. Hier hingegen ist es halt noch so überschaubar. Ich meine, ich habe nicht alle Module fürs Evercade, aber ich habe die meisten. Mir fehlen, glaube ich, momentan so 6-7 Stück. Und es gibt jetzt, glaube ich, 25, 26.
Ja, ich schaue gerade. Ist auch schon einiges.
Und ich habe sogar inzwischen 30, wenn ich jetzt die 4 Module hier für die Arcade-Version mit dazu rechne. Deshalb ist das noch so schön überschaubar. Und da ist halt schon noch der Drang dazu da. Ah ja, komm, wenn du jetzt schon eben 20 oder 25 hast, dann kannst du ja die anderen 4 auch noch holen. Ja. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob ich das durchhalte, bis halt da wirklich was anderes kommt oder das halt eben ausläuft. Und der Grund eigentlich, warum die Konsole existiert, der Handheld, der war überraschend erfolgreich. Also damit haben auch die Hersteller nicht gerechnet, dass der so gut laufen wird. Und das hast du halt wirklich den Sammlerliebhabern zu verdanken, die dann wirklich angefangen haben, jedes Modul zu kaufen. Und nicht nur das, was sie interessiert.
Die sind ja auch gar nicht so teuer, ne? Ich sehe gerade auf Amazon, so ab 18 Euro geht's aufwärts los und dann so bis 36 Euro knapp, ne?
Das sind dann Exemplare, die momentan nahezu ausverkauft sind, wo dann halt die Händler dann halt ein bisschen was draufschlagen. Also die letztendlich haben die alle 18 Euro gekostet und die werden auch wieder neu produziert. Da ist jetzt nicht wirklich Not am Mann, sondern das ist ja das, was ich eben daran nicht so toll finde, dass da Leute Profit rausschlagen, weil da halt jetzt mal eine Knappheit ist. Ich habe vom Kapitalismus schon lange abgeschworen, mal vorsichtig ausgedrückt.
Das ist das kapitalistische System, da wirst du nichts mehr dran ändern können so schnell. Ja, es ist halt so.
Ja, mal schauen. Anderes Thema.
Ja, genau. Was hast du denn bezahlt für das Ding? Hast du das neu gekauft?
Das habe ich neu gekauft und das ist wirklich sehr interessant. Das war ein Glücksfall. Also ich wollte es mir auch fest kaufen und die meisten Leute wissen ja von mir, dass ich kein großer Fan von Vorbestellungen bin. Und beim Evercade wusste ich auch, das wird jetzt nicht notwendig sein. Also das ist ja keine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X, wo ich jetzt Angst hatte, es zum Release-Zeitpunkt nicht zu bekommen. Und der Premium-Pack hat neu 120 und 130 Euro war der angesetzt. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, hat Amazon Frankreich den im ersten Monat für 95 Euro rausgehauen. Beziehungsweise 80 Euro. Da kam halt die 90% deutsche Mehrwertsteuer noch dazu. Und dann waren es 95 Euro und dann noch Porto, war ich bei 100,65 Euro. Mit allem drum und dran.
30 Euro gespart.
Und da habe ich natürlich zugeschlagen.
Kannst du jetzt echt nicht meckern, oder?
Da habe ich natürlich dann sofort zugeschlagen. Ich war dann auch zwischendurch, ehrlich gesagt, noch unsicher, brauche ich jetzt diese Evercade Versus jetzt wirklich direkt am Release oder erst ein bisschen später? Ich wusste immer, werde ich sie kaufen. Und dann, ja, dann wäre ich ja schon ein bisschen blöd gewesen, da nicht zuzuschlagen. Weil in der Tat die Module sind preisstabil. Also ich habe bislang von dem Handheld ein oder zweimal für ein paar Euro weniger bekommen. Aber auch nur wirklich ganz wenige, ich glaube so 15 Euro oder so. Und ansonsten ist das bislang echt preisstabil. Das eben auch die Module, die halt schon jetzt anderthalb Jahre alt sind. Das kannst du über physische Spiele bei PlayStation, Xbox nicht sagen.
Nee. Und die sieht auch sehr schick aus, finde ich. Also ja. Die hat auch optisch was. Bisschen schlicht, ne? So weißer Kasten mit dem Rot. Roter Streifen vorne drauf. Auch das Gamepad sieht eigentlich sehr solide aus. Wie spielt sich das Teil?
Ja, das spielt sich gut. Das liegt gut in der Hand. Es ist gut verarbeitet. Das lustigste Detail, woran die gedacht haben, du kannst ja da zwei Module reinstecken. Und wenn du dann die Konsole startest, da sortiert dir das Gerät die Spiele beider Module alphabetisch zusammen. Als ob das ein Modul wäre. Das ist total witzig irgendwie.
Das ist cool, ja. Ja, aber die Spieleauswahl, also jetzt gerade so in dieser Premium Pack Edition, also so wie es halt ausgeliefert wird, ist doch schon eher nischig, ne?
Es ist halt 90er Jahre Arcade-Automaten, klar. Und es ist halt immer thematisch, es ist halt immer was mit einem Hersteller zu tun.
Mhm.
Und natürlich, die haben doch keine wirklich großen Lizenzen. Die haben jetzt zum Beispiel nichts von Konami. Ich glaube, sie haben auch nichts von Capcom oder sowas oder gar Nintendo. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, wenn überhaupt sie jemals an sowas rankommen. Ich finde das sogar eher spannender, weißt du, die Konami und Capcom-Spiele, die habe ich ja im Prinzip alle schon.
Ja, die kriegst du ja auch über die anderen Mini-Konsolen, ne? Kriegst du ja über das SNES Classic Mini und so, kriegst du das meiste ja schon frei Haus geliefert, ne?
Gerade so Data East und Technos, davon habe ich nicht so viele, weil da gibt's eben auch nicht so Retro-Sammlungen für PC oder für Konsole. Oder wenn, dann sind die bei weitem nicht so umfangreich bestückt wie die hier. Und eines der nächsten Module, da bin ich auch total gespannt drauf, da sind Spiele von dem japanischen Hersteller Renovation drauf. Und davon habe ich so gut wie gar nichts. Das sind so Mega Drive und Super Nintendo Spiele. Und da habe ich schon auch Screenshots gesehen, da waren sogar ein paar Spiele dabei, wo ich wirklich schwer überlegen musste, oh Gott, was war das für ein Spiel? Und dann habe ich dann gegoogelt oder auf Cultboy geguckt mit Testberichten, dann gesehen, ah ja, stimmt, die Powerplay hat in der Tat damals einen Viertelseiter dazu gebracht, ja, der dann auch in meinem Gedächtnis sieht, damals so durchgerutscht ist. Und ich find's gerade toll, dass sowas veröffentlicht wird. Da hab ja sogar jemand wie ich meine so Überraschung, ey, da ist was. Entweder ich kenn's gar nicht oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, und hier Atari Lynx und so Geschichten, ne?
Die Module waren sofort mir. Die Atari Lynx-Dinger, weil das ist halt eben das Atari Lynx. Ich hab auch ein Atari Lynx. Und die Lynx-Geräte, die sind erstens mal sehr fehleranfällig. Und die Bildqualität von dem Display ist gerade für die heutige Zeit nicht mehr so doll. Und da hast du halt wirklich die Lynx-Spiele auch in einer guten Emulation auf einem Handheld. Also, besser geht's ja gar nicht.
Aber Klax wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann wahrscheinlich wieder von den Lizenzgeschichten zu schwierig gewesen, dass Evercade das bekommen hat. Oder ist das dabei? Weil das soll ja mit die beste Version sein.
Nein, ist nicht drauf.
Schade, weil die hätte ich gerne im Original, die Version. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass die damals in der Powerplay mega abgefeiert wurde, dass das irgendwie die beste Version ist. Ja gut, gibt auch andere gute Versionen. Ich hab's halt auf dem C64 zum Beispiel. Allerdings nicht im wirklichen Original. Ja, wobei über meine C64-Sammlung brauchen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Die ist ganz merkwürdig. Ne? Ich habe ja mal so einen Typ kennengelernt, der Sicherheitskopien verkauft, ein Italiener, aber mit Originalcovern, die er eingescannt hat. Und na egal, können wir vielleicht mal irgendwann, wenn wir Richtung C64 schielen, mal drüber sprechen. Ja, schönes Gerät auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt was für mich wäre. Ist mir vielleicht ein Tick zu nischig, aber mal gucken.
Nee, ich glaube, für dich ist das nichts. Also ich glaube, gerade was du so erzählt hast, dass du ja doch sehr gewählt dir Spiele kaufst, was dich interessiert. Ich glaube, für dich ist das nichts. Das ist wirklich was für Leute, die einfach eine schöne Sammlung haben, was schön physisch ist und die sich auch mal mit Nischentitel überraschen lassen wollen und die keine Scheu vor 90er-Jahre-Sachen haben. Und ich hoffe wirklich inständig, dass die bei diesen, weil das ist so der größte Kritikpunkt, dass die bei diesen Sachen wie den Bitmap Brothers Kollektion, dass die, wenn die wieder sowas machen, dass die es schaffen, Amiga-Emulator draufzupacken, weil da sind halt die Konsolenversionen von Gods oder von Xenon 2 oder von Speedball drauf. Sind zwar ordentlich, aber die können halt bei weitem nicht an die Amiga-Version heranreichen. Und da ist noch ein bisschen Defizit, finde ich.
Ja gut, nee, da hast du recht. Aber gut, ist Lizenzsache halt, ne? Wie viel Geld haben die zur Verfügung? Was können die sich da einkaufen von den Herstellern? Und muss man mal abwarten, was da noch so kommt. Gut, gut. Ja, was hast du denn noch zugelegt? Das war jetzt das Erste. Wir haben ja gesagt, besuch uns mal jeder so ein paar raus, wobei ich halt nur eins habe, weil ich habe ja erst quasi angefangen mit dem Sammeln. Was war denn das Nächste?
So, das Nächste, das sind jetzt vorneweg 2,5 Sachen auf einmal, weil das thematisch einfach gut passt. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon angeteasert, dass ich dran bin, eine komplette Sammlung von Sierra Adventures, also Space Quest, Police Quest, Larry, King's Quest und dieser ganze Kram, mir anzueignen. Hab die ganzen Kollektionen, wo alle Spiele drin sind, aber da möchte ich wirklich jedes einzelne Spiel physisch haben und das auch, wenn möglich, in einer ursprünglichen Edition, also diese Re-Releases, so von Kicks und so mit diesen komischen bunten Rändern, das finde ich nicht so attraktiv. Also wenn ich schon sowas sammle, dann soll das schon eine der Urversionen gewesen sein, sag ich mal. Und da habe ich mir jetzt hier innerhalb von ein paar Monaten Space Quest 1 und Space Quest 2 gegönnt. Das sind zwei dieser Spiele, das halbe kommen wir später zu. Und das war deshalb ein ganz wichtiger Schritt für meine Sammlung, weil gerade diese beiden Space Quests sind vom Preis her gewaltig in die Höhe geschossen. Also da findest du wirklich auf eBay Auktionen, die sind so, gerade auch mit Gebot gehen die auf über $200 oder sogar Euro.
Boah.
Ich mache erstmal Space Quest 1, auch wenn das letzte ist, was ich mir gekauft habe. Da habe ich einfach mal Glück gehabt, wahrscheinlich weil das die Auktion, die lief am 25. Dezember aus, das ist ja in Amerika ein Heiligabend gewesen, also heiliger Morgen, so, der kriegt 70er Geschenk um diese Uhrzeit, einen Tag nach Heiligabend, und ich habe das, da war ich auch total verblüfft, ich habe das auf Gebot bekommen für $99, da kam natürlich noch ordentlich Versand und natürlich noch Zoll dazu, und ich habe insgesamt umgerechnet unter 150 Euro bezahlt. Und das war im Vergleich zu den Preisen, die es ansonsten momentan gibt für dieses Spiel, ein Schnäppchen.
Wollte gerade sagen, also ist ja super günstig. Und vor allem der Zustand ist auch sehr gut. Ne? Du hast mir mal Fotos geschickt von den neuen Spielen, die du gekauft hast. Und das sieht eigentlich sehr ordentlich aus.
Oh ja, also der ist wirklich sehr günstig. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und das ist halt auch so etwas, wo ich halt dann bei solchen Sachen nicht so viel Wert drauf lege, nach dem Motto, welche Version das ist, ich habe halt hier die Apple II-Version jetzt ersteigert.
Ja, genau, weil da habe ich mich schon gewundert. Ja. Ich habe mir schon gedacht, wieso gerade die jetzt?
Ja, das war mir halt egal, ob ich jetzt die Atari ST, ich meine, das Spiel gibt es für Atari ST, für Amiga, für PC und Apple II. Ich wusste gar nicht mal, dass es eine Apple II-Version von dem Spiel gibt. Das war mir aber egal, weil ich habe ja Space Quest auf Steam, ich habe auch Space Quest in der Sammlung für den PC. Das meine ich eben damit, ich brauche da nicht die beste Version. Ich brauche halt nur eine, die hübsch aussieht. Und wie ich das dann bekommen habe, also das ist makellos, das Ding. Das ist wirklich ein wunderschön erhaltenes Exemplar. Da ist auch alles drin, mit den ganzen Anleitungen, mit den Disketten. Mhm. Und auch die ganzen Goodies, die drin aussehen, das sieht aus wie frisch gedruckt. Also bin ich sehr, sehr glücklich damit. Und das andere Exemplar, und das ist eine sehr obskure Geschichte, und ich versuche sie so kurz wie möglich zu halten, das ist jetzt Space Quest 2. Und das habe ich am 18. April ersteigert, 2021, also ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her. Gekriegt habe ich es aber erst, bin mir jetzt ganz unsicher, ich glaube Oktober, November.
Bitte was? Warum so spät?
Das war eine absolute Odyssee. Und zwar ist das ein eBay-Verkäufer, der heißt GameCare, der ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Der lebt in Bosnien-Herzegowina und der hat schon ständig irgendwelche alten Sierra-Spiele gekauft, verkauft. Ich kenne in der Tat so ein paar Sammler, hatte ich schon mal Kontakt mit jemandem hier in Deutschland gehabt, die sich verschiedene Editionen von Spielen gekauft haben und dann haben sich das rausgeholt, was sie gerne haben wollten, den Rest haben sie wieder verkauft. Und ich gehe mal von aus, das ist so ein ähnlicher Typ. Ich hatte auch schon mal was von dem ersteigert gehabt und das lief alles super, ja. Und dann bin ich eben an dieses Space Quest 2 rangekommen und das war auch erstaunlich günstig. Ich habe es dann bekommen für $77.10, kam noch $14.99 Versand drauf. Mit der Verzollung war doch nicht, musste dann erst im Nachhinein noch, glaube ich, so 20 Euro Zoll zahlen. Also kannst sagen, mit allem drum und dran habe ich es für 100 Euro bekommen. Und das ist auch sehr günstig im Vergleich zu dem, was das Spiel momentan wert ist.
Ja, ja, immer in der Relation auch zum Alter des Spiels zu sehen, das ist von 1987, ne?
Ja, gut, aber da muss ich dann wieder sagen, dafür ist es halt teuer, weil 1987 hat das keine 100 Euro gekostet, wenn du mich verstehst.
Ja gut, im Sammlerkosmos. Ne? Ich stelle mir manchmal so vor, wenn einer jetzt von außen da so draufblickt oder hört uns jetzt hier zu, ja, und du erzählst, du kaufst dir hier ein Spiel von 1987 gebraucht für 100 Euro.
Ja.
Weißt du, der denkt wahrscheinlich auch so, okay, Jungs, alles klar bei euch. Aber nee, das ist günstig auf jeden Fall.
Richtig. Und ja, also warum hat das so lange gedauert? Das lag ein Stück weit an eBay. Also ich habe das bei ihm ersteigert und hat mich dann eben gleich gefragt, ob ich noch an anderen Sachen interessiert wäre. Wie er das damals auch schon gemacht hat. Und ich so, ja, gucken wir erstmal, es muss nicht gleich abgeschickt werden. Und dann ging, glaube ich, so ein Monat ins Land und hatte mich nochmal gefragt und ich so, hatte wieder neue Aktionen gehabt. Und da war dann wieder sowas dabei, wo ich dachte, ja, vielleicht könnte das so oben drauf packen. Nur das ging dann vom Preis her so in die Höhe, wo ich gesagt habe, nee, bis hier und nicht weiter. Das war es mir einfach nicht wert. Und dann habe auch ich so ein bisschen geschludert, habe es ein bisschen schleifen lassen. Und ich glaube, so zwei Monate später habe ich dann zu ihm gesagt, hier, schick's jetzt los. Und dann war er aber irgendwie im Urlaub, glaube ich. Und muss jetzt überlegen, also ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es hat so ein paar Überschneidungen gegeben. Und dann wollte ich ihn nochmal anschreiben. Und dann habe ich nur gesehen, dass ich ihn nicht mehr anschreiben konnte. Weil eBay ab einem bestimmten Zeitpunkt die Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer nicht mehr zulässt. Und dann musste ich irgendwie gucken, wie ich ihn erreichen kann. Und das war ein richtiger Kraftakt. Und dann habe ich es über eine andere Auktion, hatte dann eben andere Auktion drin gehabt, hatte irgendein altes Wolfenstein-Spiel gehabt, habe ihn darüber angeschrieben, ja, ich bin da so und so, wollte mal darauf hinweisen, ich möchte jetzt, dass du es doch jetzt gerne abschickst. Hat er zurückgeschrieben, ja, ist okay. Und dann hat er es abgeschickt, hat mir auch Versendungsnummer und Trackingnummer und sowas gegeben, dass ich dann sehen konnte, wo das jetzt ist. Und dann so nach einem Monat habe ich gedacht, okay, es müsste so langsam mal ankommen. Und dann habe ich nachgeschaut und nach dieser Trackingnummer und habe dann nur gesehen, das ist wieder auf dem Rückweg. Und das ist nicht hier bei mir in Gießen-Linden gelandet, sondern das ist irgendwo bei Garmisch-Partenkirchen gegangen und dann wieder zurückgegangen. Und dann habe ich ihn mir gleich geschrieben und das war dann aber auch nicht mal so einfach, weil ich konnte ihn auch nicht wieder kontaktieren, weil er keine Auktion gerade hatte und eBay hat ja keinen Kontakt mehr erlaubt zwischen uns.
Ja, ja.
Gott, oh dann habe ich dann nur gesehen, hat mir irgend so ein komischer Typ, das ist eine wahre Geschichte, die jetzt kommt, man hat mir ein komischer Typ auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gemacht und hab gedacht, was ist denn das? Weil auf seinem Profilbild hat man nur einen nackten Oberkörperbauch gesehen.
Und du hast dann erstmal überlegt, nehme ich das an? Nee, hast du nicht.
Das habe ich natürlich abgelehnt, so, what the fuck, ja? Und dann habe ich aber nochmal Gamecare mal gegoogelt, hab gesehen, oh, der hat eine Webseite. Und dann habe ich seinen Namen gesehen und ich so, der Name kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich mich an diese Facebook-Freundschaftsanfrage erinnert und ach, das ist der Typ. Dann habe ich ihm noch eine Freundschaftsanfrage gestellt und so, entschuldige, blablabla, ich habe ihn nicht auf sein Profilbild angesprochen und habe das nicht gerafft, dass du das bist. Und dann hat das nochmal abgeschickt und dann ist es tatsächlich noch gekommen.
Mann, oh Mann, was eine Odyssee, ey. Alles wegen Space Quest 2.
Alles wegen Space Quest 2.
Und dann kam es irgendwann an und du bist dann dem Kurier, ne, um den Hals gefallen bist du wahrscheinlich nicht, aber...
Nee, also bei so etwas, meine Güte, wenn es länger dauert. Er hat ja im Prinzip nicht viel falsch gemacht. Er hat natürlich auch so einsam, er hätte das auch mich nochmal fragen können vorher, ob ich jetzt will, dass er es abschickt. Aber, und dass das da verloren gegangen ist auf dem Weg, dafür konnte er auch nichts. Ich meine, einmal in 100 Fällen passiert sowas halt.
Ja, ja.
Und da ist es halt passiert und ich bin ihm halt echt dankbar. Er hat mir das auch nicht extra berechnet, dass er es nochmal abgeschickt hat. Ich habe da nicht nochmal Porto oder so zahlen müssen. Der hat das auf seine Kappe genommen, obwohl er ja aus seiner Sicht so das Spiel schon unter Wert verkaufen musste, weil ich da eben Glück hatte mit dem Auktionsbetrag. Und deshalb, es ist, also da bin ich nicht nachtragend. Hauptsache es ist da.
Jetzt steht's in der Sammlung, steht im Regal und hat die Space Quest-Reihe komplettiert.
Richtig, genau. Die Space Quest-Reihe mit, das ist wirklich jetzt die einzige von diesen Quest-Reihen, die inklusive dem Remake, dem Space Quest 1, wirklich jetzt komplett ist. Die erste, die ich geschafft habe, dass die durch ist.
Ja, sehr cool. Coole Geschichte auf jeden Fall. Ah, ich liebe dieses Format jetzt schon, Andy. Das ist ja total spannend. Und du meintest ja irgendwie 2,5.
Genau, das kann ich aber ganz kurz abhandeln. Und das ist so etwas, das habe ich jetzt wirklich nur gemacht, weil ich auch gerade mal das Geld über hatte. Und weil ich ein bisschen nervös war, ich habe mir Quest for Glory 4 Shadows of Darkness geleistet, weil da hatte ich wirklich Sorge, ob ich das überhaupt noch zu einem bezahlbaren Preis bekomme. Und bezahlbar meine ich übrigens alles bis 200 Euro.
Boah. Ey, da würde meine Frau mich killen, wenn ich jetzt so anfangen würde. Sagen, ja, Schatz, ach, also komm, das Spiel hat doch nur 200 Euro gekostet.
Moment. Ist es nicht so, dass ich jetzt für alles über bis 200 Euro gehen werde? Ich sag bezahlbar. So nach dem Motto, wo ich mir denke, okay, darauf spare ich, wenn es mir das wirklich wert ist. Über 200 Euro wird es wirklich schwer für mich. Und alles andere, sage ich mal, so bis 100 Euro, je nachdem, was es wert ist, ist dann für mich nach dem Motto, ich sage jetzt mal so salopp, nebenbei jetzt mal möglich. Aber so etwas, da muss ich gerade das Geld überhaben oder drauf hinsparen. Ja? Aber bis 200 Euro, wenn es das wert ist, mir wert ist, mein Collectors Edition genauso, das meine ich mit bezahlbar.
Ja gut, das ist was anderes. Ne? So Collectors Editions, die sind ja auch meist sehr wertig und da steckt dann jede Menge Zeug drin und da kann man auch schon mal ein bisschen mehr, ne, bezahlen.
Jedenfalls bei diesem Quest for Glory hat mich wirklich Bammel gehabt, weil ich das jetzt seit einiger Zeit, also fast ein Jahr, nicht mehr bei eBay gesehen habe. Und die Auktion, die ich davor gesehen habe, die waren richtig hochpreisig. Also da reden wir schon auch so ab 200 Dollar. Da kommt ja noch hinzu, wenn ich aus dem Ausland bestelle, es wird ja momentan radikal alles versteuert, was ich auch okay finde. Ich habe kein Problem mit Steuern zu zahlen. Aber das muss man halt mit berücksichtigen. Ja, wenn da steht 200 Dollar, das Porto wird draufgesetzt und die Steuer wird draufgesetzt. Dann bist du dann bei umgerechnet 250 Euro ganz schnell.
Ja.
Trotz günstigem Dollarkurs. Und da habe ich dann jetzt hier vor ein paar Tagen, das ist noch recht frisch, hat hier in Deutschland einer es zum Sofortkaufpreis für 170 Euro reingestellt. Und da habe ich dann wirklich überlegt, oh, machst du das? Weil das war dann schon so ein Grenzfall, weil ich bei Sofortkaufpreisen schon sehr genau abwäge, ist es das wert? Könnte ich es nicht doch günstiger bekommen, wenn ich ein bisschen länger warte und hin und her?
Ja.
Und dann habe ich erst mal bei Price Charting geschaut, was die so an eBay-Auktionen so gesammelt haben. Und das war halt ein sehr unterschiedliches Bild. Da waren in der Tat ein paar Auktionen dabei, die auch aus dem letzten Jahr waren. Die waren so bei 90 oder bei, ich glaube, bei $110 waren die. Mit allem drum und dran, also mit Packung und mit Anleitung und Disketten. Und dann habe ich mir die Auktion angeschaut und gesehen, ja, okay, die Exemplare sahen eigentlich auch vernünftig aus. Vielleicht habe ich die auch nicht gesehen, weil die nur in der von Amerika verkauft haben. Das wäre eine gute Erklärung, weil nicht jeder will ins Ausland verschicken. Und habe dann hochgerechnet, okay, wenn ich jetzt an ein Exemplar für $110 rankomme, mit Porto, mit Steuer, da bin ich auch bei 150 Euro mindestens. Und das Risiko wollte ich A nicht eingehen, nach dem Motto, diese Hoffnung, dass ich es dann für 20 Euro günstiger bekomme. Und ich hatte es, ich wusste, ich hab's safe und ich wusste, ich hab's in dieser Woche, weil es in Deutschland war. Und ja, es steht jetzt vor mir.
Ja, die 20 Euro, oder?
Wie gesagt, auch weil ich gerade auch das Geld so über hatte, ich habe noch ein bisschen was über zu über Weihnachten. Ja, habe ich es halt gemacht. Und jetzt habe ich es halt, das ist interessant. Quest for Glory war lange, lange Zeit mein großes Sorgenkind. Ich hatte lange Zeit nur den ersten und nur den fünften Teil. Ich hatte nicht das Remake, ich hatte nicht 2, 3, 4. Und jetzt, also jetzt innerhalb von ein paar Monaten, kann ich sagen, mir fehlt nur das Remake. Und das ist noch bezahlbar.
Ja, das wirst du auch noch irgendwann bekommen, ne? Also, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Gut, gut. Ja, vielleicht mal zwischendrin mein Spiel, weil du hast noch was ganz Tolles. Ich glaube, das Beste heben wir uns für den Schluss auf, oder?
Ja.
Und kann ich auch sehr viel mit anfangen. Deswegen, ich erzähle mal ganz kurz mein Spiel. Ich hatte es ja schon in einer Folge mal so ein bisschen angerissen. Wir hatten ja diese GameCube-Doppelfolge gemacht und dann haben wir da über diverse Spiele gesprochen und irgendwie ist dann auch der Name Metal Gear Solid The Twin Snakes gefallen und dann ist mir eingefallen, ey, scheiße, das hast du ja nie gespielt. Und das muss ja eine ziemlich coole Version sein. Und dann habe ich mir zu Weihnachten ja bekanntermaßen eine Wii schenken lassen von meiner Frau. Eine gebrauchte, hat sie auf eBay auch ersteigert. Abwärtskompatibel zum GameCube. Ich habe es mir primär halt wegen den GameCube-Spielen geholt, aber auch damit meine Kinder dann mal ein bisschen Wii Bowling spielen können und so. Und dann habe ich halt geguckt, gut, GameCube, fängst du jetzt mal an, ja? So ein paar Schätze, die du noch brauchst. Hab mir dann Rogue Leader geholt. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, kriegst du für 15 Euro nachgeschmissen auf eBay, teilweise auch noch günstiger. Und dann habe ich mir noch Metroid Prime geholt. Ich glaube, das waren 40 Euro für die PAL-Version. Also auch noch sehr human, auch nicht ganz so billig.
Mhm.
Und ich habe hier noch ein paar alte Spiele rumstehen. Das erste Pikmin und Mario Kart hatte ich, glaube ich, noch in irgendeiner Ecke stehen. Und dann fiel mir halt, wie gesagt, Metal Gear Solid The Twin Snakes wieder ein. Und dann bin ich auf eBay gegangen, auch so zur Weihnachtszeit. Hab mir ja mal Zeit zwischen den Jahren und hab's halt dann da gesehen. Und 85 Euro Sofortkauf aus Deutschland. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht groß verglichen. Ich habe dann mal so ganz kurz auf eBay so rumgescrollt. Ja, was kosten so andere? Und die meisten waren ein bisschen teurer, waren dann auch aus England und so weiter. Und es sah gut aus auf den Fotos. Allerdings habe ich nicht ganz richtig hingeguckt, sage ich gleich warum. Und habe es dann halt mit Sofortkauf gekauft für 85 Euro, knapp 5 Euro Versand. Und dann ist es dann auch eine Woche später hier eingetrudelt. Und dann habe ich halt festgestellt, scheiße, das Handbuch fehlt. Weil ich halt natürlich nicht richtig wieder durchgelesen habe. Ne? Ich bin ja immer so ungeduldig und einfach, Sofortkauf, zack, gekauft. Jetzt habe ich es halt hier ohne Handbuch und weiß nicht, da ist 85 Euro vielleicht ein bisschen teuer gewesen, oder Andy?
Also ohne Handbuch ist es wirklich ein bisschen teuer, wenn ich mal so anschaue. Also die Price Charting, die sammeln ja, wie gesagt, eBay-Auktionen, die halt auf Gebot enden.
Ja.
Und da ist jetzt die PAL-Version mit allem drum und dran, ist jetzt so bei $93. Da wäre es jetzt mit diesen 80, 85 Euro nicht verkehrt. Allerdings, aber das ist jetzt natürlich sehr irreführend, weil sie ja kaum Angebote haben. Ja, und das letzte ist von 2020, das ist schon 2 Jahre her. Das ist jetzt bei $30 gewesen. Also da gibt's ganz, ganz wenige Anhaltspunkte, was diese Version wert sein könnte. Aber in der Tat, also ohne Anleitung, das ist ein bisschen schade.
Ja.
Mich persönlich würde es nicht stören, weil in der Tat, ich habe auch schon Spiele, das habe ich bei Quest for Glory 3 zum Beispiel gemacht. Da bin ich günstig rangekommen, da waren keine Anleitungen dabei, aber ich will primär wirklich Packung und Originaldisketten. Das ist wirklich mein Fokus. Wenn die Anleitung nicht dabei ist und ich dann so ein Spiel mal für 20, 30 Euro billiger bekomme wie mit Anleitung, dann nehme ich das so nach dem Motto, weil ja. Aber für dich ist es halt echt blöd, weil du hast eigentlich den Preis bezahlt für ein Exemplar mit allem.
Genau. Und ich spiel's halt auch und ich habe jetzt auch angefangen zu spielen und ich habe ja die GameCube-Version von Metal Gear nie gespielt, ja, und die ist halt auch anders von der Steuerung und man spielt ja eh nicht mehr so oft GameCube und Es war schon ein bisschen knifflig, so da reinzukommen. Es gibt auch nicht diese VR-Missions wie in der PlayStation-Version, die du zum Üben nutzen kannst, ja. Deswegen war es ein bisschen ärgerlich. Dann habe ich mir halt dann irgendwie die Tastenbelegung im Internet runtergeladen, habe halt mir alles dann ausgedruckt und halt hingelegt und jetzt kann ich es halt gut spielen. Aber so ein echtes Handbuch wäre halt schöner gewesen. Aber ja, ist jetzt so ein kleiner Schönheitsfehler. Ich bin trotzdem ganz glücklich, weil das Spiel ist immer noch sehr, sehr gut und auch die GameCube-Version ist sehr schön. Hast du mal gespielt?
Ja, aber nicht sehr lange. Also jetzt nicht aus speziellen Gründen, das ist einfach zeittechnisch nicht möglich. Ich kann mich nur dran erinnern, dass ich es eigentlich ganz gut fand. Ich hatte sie nochmal rausgekramt gehabt, hier für einen unserer GameCube-Artikel, habe ich glaube ich auch einen Screenshot, glaube ich, zugemacht, bin mir gerade unsicher, und das nochmal kurz angespielt. Man merkt halt schon, es ist halt anders wie die PlayStation 1-Version, man merkt halt, dass sie da auch wirklich Mühe und Zeit investiert haben. Und es gibt ja auch durchaus einige Fans, die sich auch davon gerne mal einen Re-Release wünschen von dieser Version, weil sie halt, ja, in der Tat einmalig ist und nur auf dem GameCube erhältlich ist.
Genau. Ja, es sind ein paar Neuerungen so, die haben sie dann aus Metal Gear Solid 2 übernommen, dann irgendwie, dass du dann halt hangeln kannst auf einmal so an Geländern entlang, ne, und das gibt die Ego-Perspektive und diese Doc-Tags zum Sammeln und die Porno-Häftchen und so Geschichten, ja. Also es sind eher so Kleinigkeiten und die Zwischensequenzen teilweise neu und so. Aber es spielt sich immer noch toll. Hab's jetzt gestern Abend mal bis zum ersten Bosskampf gespielt, bis zum Revolver Ocelot und werde es auf jeden Fall jetzt durchspielen. Ob es jetzt dann die 85 Euro wert war, keine Ahnung. Aber es war so ein Impulskauf. Ich dachte so, jetzt fängst du mal an zu sammeln. So, das war mein erster Kauf, wo ich so ein bisschen dachte, okay, irgendwie hat's mich jetzt doch gepackt. Ist das jetzt die Gefahr, Andy, dass das jetzt so weitergeht? Weil 85 Euro, also meine Frau weiß es nicht. Ich dachte schon irgendwie so, für so ein altes GameCube-Spiel,
Naja, also ich finde nicht, dass du dich für sowas schämen musst, auch nicht vor deiner Frau. Also das finde ich ein bisschen, ich finde das so ein bisschen weird immer. Aber das musst endlich du mit deiner Frau ausmachen.
Ja, mach ich.
Ich würde es auf alle Fälle meiner Partnerin sagen, wenn ich momentan eine hätte. Ja, also jede Frau, die sich mit mir einlässt, wird von Anfang an gewarnt, dass ich in dieser Hinsicht einen Knall habe. Dafür bin ich aber ansonsten wirklich sehr sparsam und ich bin nicht geizig, wenn es um Frauen oder um Geschenke, auch mit Freunden sowas geht, das möchte ich betonen.
Ich natürlich auch nicht, Andy.
Dass ich das natürlich jetzt so exzessiv mache, ist klar, ich kann mir es durch einen Job leisten, weil ich das eben kombinieren kann, dass ich ja sogar auch Geld damit reinholen kann letztendlich und dafür kaufe ich mir halt kein schickes Auto oder was weiß ich, ich kaufe mir keine teuren Markenklamotten. Ja, da, so, dass ich halbwegs anständig aussehe, nach dem Motto, mich raustrauen kann und das war's und das ist halt immer meine Passion und man muss auch sagen, also Spiele sammeln, also wenn man Aktives macht, jetzt dieses Retro-Sammeln ist natürlich ein bisschen was anderes, aber aktiv Spiele sammeln, so im Laufe der Zeit, ist wirklich nicht das teuerste Hobby. Also ich bin nie groß reich gewesen, ich habe natürlich ein bisschen das Glück, dass ich erwähne es jetzt mal, obwohl ich überlegt habe, ob ich es erwähnen würde, aber ich habe schon eine recht spendable, kinderlose Tante, die manchmal nicht weiß, wohin mit ihrem Geld, aber die gibt mir jetzt auch nicht Millionen oder sowas. Ja. Und ich nutze das halt so. Und mir macht es ja auch wirklich Freude, so etwas anderen Leuten zu zeigen oder ihnen es sogar auszuleihen. Wie gesagt, ich will ein Museum draus machen. Also, meine Güte. Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Naja, um mir hier zur Ehrenrettung von mir selbst jetzt, also ich erzähle meiner Frau natürlich auch, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich habe es jetzt halt in dem Fall jetzt mal irgendwie nicht erwähnt. Ich hielt es jetzt wegen 85 Euro jetzt auch nicht für so erwähnenswert. Vielleicht habe ich mich auch doch ein bisschen geschämt, ich weiß nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich erzähle ihr sonst auch, wofür ich mein Geld ausgebe. Und die weiß das natürlich auch, weil sie kennt mich ja auch schon sehr lange, weißt du, und weiß ja auch, was ich beruflich mache. Und ich habe ja hier unten auch so meinen Schrein, so meine Einliegerwohnung mit meinen ganzen Konsolen und mein Heimkino, also so mein Reich und so meine Aufnahmeboxen, die ich jetzt auch gerade jetzt sitze und so. Also die kennt das ja alles von mir, ne, um das mal klarzustellen, ne. Nicht, dass die Leute denken, hier, der Benedikt, der spinnt ja, der hat da Geheimnisse vor seiner Frau. Nein, ist nicht so. Also alles gut. Dann gehen wir mal zu deinem letzten ganz tollen Spiel.
Ja. Wobei ich persönlich finde es gar nicht so toll. Das kann ich aber auch klären.
Gleich ach so.
Nicht, weil es nicht toll ist. Nein, ich erkläre, du wirst gleich verstehen, was ich damit meine.
Eins meiner Lieblingsspiele. Komm, hau raus.
Limited Run Games kennen ja inzwischen die meisten. Die legen ja Spiele physisch auf, die es eigentlich nur digital gibt. Und die haben jetzt seit einiger Zeit auch den Markt gefunden, dass man halt eben auch ältere Spiele neu auflegen könnte, die halt ausverkauft sind und daraus sogar hübsche Collectors Edition machen könnte. Und jetzt vor gut einem Jahr, das war Dezember 2020, hatten sie es zum Vorbestellen quasi im Angebot, da gibt's immer so ein Zeitfenster, hatten sie Monkey Island.
Oh.
Aber nicht einfach nur Monkey Island, sondern von Monkey Island eine Collectors Edition. Und zwar eine Anthologie, wo alle Monkey Islands drauf sind, also alle 5 Teile, auch das von Telltale. Und da ist lauter möglicher Scheiß drin. Also das ist erstmal eine riesige Box. Ich meine, ich habe sie gerade neben mir stehen und ich habe jetzt leider keinen Maßstab hier zur Hand, aber ich würde schon mal so sagen, so Breite und Tiefe ist so 20 Zentimeter locker und Höhe mehr, 30, 40 Zentimeter sogar.
Ja, die sieht schon groß aus. Ich habe sie ja auch gerade auf der Webseite aufgerufen.
Das ist ein Riesending. Also wie ich das bekommen habe, ich hätte gedacht, dass das so riesig ist. Und da ist wirklich Zeug drin, da ist eine Starte von Guybrush dabei. Ich habe jetzt endlich in meinem Schrank im Flur, ich habe in meinem Flur einen Schrank mit meinen Figuren und endlich sind meine beiden Lieblingsfiguren ever vereint. Guybrush und Gordon Freeman stehen friedlich nebeneinander.
Sehr schön.
Da ist eine Shadowbox, das heißt einfach nur eine Box, wo eben so eine Pixelart von dem Spiel drin ist. Also in dem Fall ist es Guybrush, wie er im Wasser ist mit dem Idol und quasi Idol nur nehmen muss, damit er aus dem Wasser raussteigen kann. Und das so ein bisschen plastisch aussehen soll, weil eben die einzelnen Figuren und Hintergründe sind halt verschiedene Scherenschnitte, die halt hintereinander gesteckt sind. Es ist dabei die alten Codescheiben von Monkey Island 1 und 2. Es sind so ein paar Pins dabei. Es ist von Murray, diesem Totenkopf aus dem ersten Teil. Der ist dabei als Kerzenhalter. Es ist ein wirklich dickes Behind-the-Scenes-Book dabei, 160 Seiten DIN A4 gedruckt. Es sind weitere Artworks vom Spiel dabei, so Mini-Posters. Es ist die legendäre Diskette 22 dabei, weil im Spiel gibt es nämlich einen Gag. Wenn man da an einer bestimmten Stelle irgendwo ist und wo reingehen möchte, sagt das Spiel einem, man muss Diskette 22 einlegen. Und ja, die gibt's ja, natürlich genau. Nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was drauf ist. Ich habe noch nicht mir einen alten PC rausgeguckt, mal ins Laufwerk gesteckt. Ich habe noch nicht gegoogelt, was drauf ist. Ich möchte mich selbst überraschen lassen. Es ist so ein Kärtchen, so die Eintrittskarte von Big Hoop Amusement Park. Es ist ein Autogramm von Ron Gilbert dabei. Was habe ich vergessen? Genau, ein USB-Stick mit allen Spielen. Es ist aber auch eine DVD-ROM-Kollektion mit allen Spielen dabei. Und das war es. Ja, das war. Ah, nee, und noch ein Button. Ask me about Loom, natürlich.
Ah, natürlich. Ist ja genial, ne? Ist aus der Kneipe im ersten Teil, ne? Wo der Pirat da sitzt. Ach, das ist ja ganz toll, ey. Wie gesagt, Monkey Island, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und da habe ich dich schon beneidet, als du gesagt hast, dass du die gekauft hast. Hast du dir dann vorbestellt und dann zum Neupreis? 180 Euro so rum, ne?
$175 hat das Ding gekostet. Hier ist ein bisschen schwierig zu sagen, was mich jetzt wirklich insgesamt gekostet hat, weil ich habe das zusammen mit einer Collector's Edition von Panzer Paladin, das ist wieder so ein Indie-Titel. Ich habe für beides zusammen mit Porto $294 bezahlt. Also das war noch Zeit, bevor Limited Run Games die Zollgebühren extra noch dazugerechnet hat. Die haben das dann wirklich auf die eigene Kappe genommen, was mega Service von denen ist, weil es ja in Deutschland eine Umstellung gab. Mitte 2021 wird ja jetzt inzwischen alles versteuert. Und die haben das auf die eigene Kappe genommen. Ja, deshalb bin ich um das Zoll rumgekommen. Inzwischen, wenn ich es jetzt erst bestellt hätte, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen teurer gewesen.
Und du hast die Box auch ausgepackt, ne? Weil du hast ja gemeint, die Figur steht jetzt im Regal neben Gordon Freeman. Das heißt, du lässt das dann da nicht drin, stellst dann die komplette Box ins Regal, sagst du, hier, Sammlung, komplett, Monkey Island steht drin, sondern du packst das aus und befasst dich auch damit.
Ja, für mich sind nach dem Motto, Spiele müssen atmen. Ich bin kein großer Fan davon, die eingeschweißt zu lassen. Also das Einzige, was ich wirklich bewusst eingeschweißt besitze und auch wirklich bewusst eingeschweißt lassen möchte, ich habe von Chris Hülsberg eine CD, die Symphonic Shades CD, wo es ein Orchester zu seiner Musik mal gab, die habe ich mir wirklich bewusst zweimal gekauft und einmal eingeschweißt gelassen. Ich habe noch ein paar andere Sachen eingeschweißt, so ein paar Schallplatten bei Videospielmusik und ein C64-Spiel, was irgendwie eingeschweißt bei mir ankam. Ich dachte, okay, dann lasse ich einfach mal eingeschweißt, aber ansonsten, das Zeug muss atmen, das Zeug muss ausgepackt werden.
Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ich bin ja der Sammler einfach nur aus praktischen Gründen, weil ich ja die Dinger spielen will und kann ich aber auch verstehen. Ich finde es auch ein bisschen albern, so sich irgendwie alte Spiele eingeschweißt, sodass er auf keinen Fall bitte irgendwie einen Kratzer an irgendwas haben dürfte und ins Regal stellen und die dann anbeten und so. Ich weiß nicht. Oder halt zur Wertsteigerung. Aber gut, muss ja jeder selbst wissen. Ist ja auch okay, wenn man andere Beweggründe hat, ne? Aber hier zu Monkey Island nochmal. Wie ist das denn da? Du meinst, die Spiele sind auf einem USB-Stick unter anderem. Also du hast die DVDs und du hast sie auf einem Stick.
Richtig, ja.
Kannst du halt dann installieren und auf dem PC spielen, ganz normal.
Genau, also das habe ich jetzt halt nicht gemacht, weil ich habe die Spiele auch so über GOG, darum geht's ja auch nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist es jetzt gar nicht mal so das Spannendste. Ich bin, wie gesagt, kein großer Fan oder nicht so dahinterher von einem Spiel, die teuerste oder ja, die wertvollste Edition zu haben. Und ich bin auch kein großer Fan von Re-Releases von Sachen, die ich schon habe. Aber das war eine Ausnahme. Und eine andere Ausnahme, die kommt auch bald, oder die habe ich halt auch vorbestellt über Limited Run Games, ist von Doom 1. Aber jetzt hier, haben sie jetzt hier von Castlevania Symphony of the Night eine große Box. Und da habe ich noch gehadert, machst du das nicht, weil wir wieder $175. Und nachdem ich jetzt aber das genau dieses Geld für dieses Quest for Glory ausgeben, habe ich gedacht, nee, also ich muss nicht alles haben. Und wie gesagt, diese Re-Releases, ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich ein großer Fan von Monkey Island bin, weil es eine wirklich wunderschöne Edition ist, weil wirklich sehr viel Zeug drin ist. Aber über meine Space Quests habe ich mich mehr gefreut, wenn ich ehrlich bin.
Ja gut, da kamst du noch schwerer dran. Hier musstest du ja nur einfach rechtzeitig vorbestellen und zack, gehört das Ding dir, ne?
Richtig, genau.
Aber eine Frage noch inhaltlich zum Spiel jetzt, das weißt du jetzt vielleicht auch gar nicht. Ich vermisse ja immer, ne, es ist ja so, wenn du die Special Edition von Monkey Island spielst, vom ersten oder vom zweiten, gibt's ja auf GOG, auf Steam, da kannst du dann die Classic-Version umschalten und kannst dann aber zumindest beim ersten Teil nicht mit der Sprachausgabe spielen, also mit der englischen und mit den deutschen Texten von Boris Schneider-Johne. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, ich glaube, beim zweiten Teil geht es sogar bei der Steam-Version.
Genau.
Ja, aber beim ersten nicht. Und das finde ich irgendwie total schade. Und dann brauchst du dann irgendwie so ein Monkey Island Walkie-Patch und hin und her, voll die Aktion. Aber das haben sie da wahrscheinlich auch nicht geändert, oder?
Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal gucken. Also in der Tat, ich erinnere mich, ich hatte nämlich doch mal, ich glaube, die DVD hatte ich eingelegt gehabt, um zu gucken, welche Monkey Island-Version drauf ist. Weil das brauche ich in meine Liste, weil ich in meiner Liste halt eben nicht nur schreibe Monkey Island Anthology, sondern ich schreibe dahin Monkey Island Anthology und dann liste ich auf, welche Spiele sind da drin. Und ich wollte halt für meine Liste wissen, ja, ist das jetzt die normale Version oder ist es die Special Edition? Ich bin natürlich von letzter rausgegangen, aber ich wollte sicher gehen. Und da vielleicht sind sogar beide drin. Hätte ich beides nochmal eingetragen. Und es sind die Special Editions drauf. Ich habe die jetzt aber nicht installiert.
Ja, nee, ich dachte mir schon, aber ich glaube, mich zu erinnern, ich habe es irgendwo auf Facebook gelesen bei jemand anderem, der die auch gekauft hat, dass es quasi genauso ist, wie wenn du die Special Edition kaufst.
Gehe ich mal auch von aus, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Patch auch nicht offiziell ist. Ich weiß nicht, weil ich gar nichts, weil ich habe das damals nur direkt nach Release gespielt, diese Special Edition, und danach mich nicht mehr wirklich damit beschäftigt.
Also der heißt CD Talkie oder so. Nee, der ist nicht offiziell.
Okay, ja.
Nee, schade, weil auf die Version warte ich irgendwie so, ne? Die perfekte Version für mich. Aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben. Auch nicht als Sammler.
Ja, genau. Also ich meine, kann ich mal erzählen, mit einem Grund, warum ich auch so ein krasser Sammler geworden bin. Es gibt viele Gründe, aber ein Grund, das war schon was Kindisches. Das war ein Leserbrief in der Videogames.
Okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wer der Redakteur war, der darauf geantwortet hat. Aber so die Message war so nach dem Motto, man kann nicht alle Spiele haben. Das hat mich getriggert. Ich habe damals gedacht, doch, kann man. Nach dem Motto, alle, die man haben möchte. Das ist nicht alle Spiele haben, aber alle, die man haben möchte. Ich so, doch, kann man, ja. Und das hat in der Tat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich also auch schon damals Sachen gekauft habe, von denen ich eigentlich nur wusste, okay, die sollen ganz gut sein, aber die jetzt gar nicht so mein Genre waren. Und ich meine, heute mache ich das eigentlich immer noch, aber aus anderen Gründen. Also heute mache ich das aus jobtechnischen Gründen.
Ja.
Dass ich mir irgendwelche MMOs kaufe, irgendwelche Strategiespiele kaufe.
Rätst dir ruhig ein. Ja, ne, wobei es stimmt ja auch. Also ich kann es bestätigen, wir haben ja auch schon wieder hier diverse Retro-Themen ausgetüftelt für dieses Jahr, ne? Also
ich möchte mal hier betonen, dass ich ja, obwohl ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe, ich trotzdem den Zuschlag hatte, einen Artikel über Paradox Interactive Strategiespiele zu schreiben.
Ach Gott, ich erinnere mich.
Das hast du mit zu verdanken, dass ich die Spiele schon größtenteils hatte und auch die Anleitung hatte, weil die Spiele ohne gedruckte Anleitung zu spielen ist echt schwer.
Ja, das sind ja schon sehr spezielle Spiele.
Oder sich da reinzufuchsen. Also, ja.
Nee, ich find's gut. Und ich habe auch noch jede Menge Themen, aber das werden wir gleich nach dem Podcast vielleicht kurz noch besprechen, weil da steht noch einiges an für dieses Jahr, ne? Wir haben ja diverse Artikelreihen hier bei diversen Kunden, die legendären Rollenspielreihen und so. Und ich glaube, du wirst da noch deine Sammlung auf jeden Fall brauchen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also eine schöne Sache war, wie ich den Tales-Artikel geschrieben habe. Ich hatte nur eine halbe Tales-Sammlung. Inzwischen habe ich eine fast komplette durch diesen Artikel.
Siehst du?
Mir fehlen nur zwei Teile, die ich halt dann nur digital hatte, aber die hole ich mir noch physisch und habe gemerkt, Tales-Spiele sind bis auf die PlayStation 1-Teile gar nicht mal so teuer.
Genau, den könnt ihr übrigens in einer PC Games MMO-Ausgabe lesen, einer der jüngeren, ich weiß jetzt nicht welche, aber da ist der auf jeden Fall drin. Genau, mal ein bisschen Werbung machen hier für unsere Texte, ne? Jetzt müssen wir nur noch die Kunden überreden, Andy, dass die uns die Spiele für die Retro-Artikel bezahlen. Dass wir sagen, hier, das Recherchematerial, ne?
Ja.
Ich glaube bloß, bei den heutigen Budgets wird es leider nichts, aber man kann ja mal träumen, ne? Vielleicht irgendwann, vielleicht sagen sie irgendwann, ey, das ist so ein wichtiges Thema. Weil Retro geht immer, ne? Das ist einfach so, das zieht total, ja. Gut, gut. So, ich würde sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen hier immer so ein gutes Stündchen machen. Einfach mal entspannt über die Sammlerfreuden plaudern und alles, was damit zusammenhängt. Und das haben wir jetzt getan. Ich fände es ja ganz gut, wenn ihr da draußen uns einfach ein bisschen Feedback gebt. Wie fandet ihr das? So diesen Ansatz auch, dass wir das relativ frei angehen. Haben euch die Spiele gefallen, über die wir gesprochen haben, die Geschichten dahinter? Gebt doch einfach mal Bescheid. Ihr kennt ja alle Kanäle bei uns, vor allem Discord, Feedback-Channel, da einfach melden oder Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, eine E-Mail an info@spielejournalist.de schreiben, ist alles möglich. Und da freuen der Andy und ich uns sehr über Feedback. Und ansonsten bleibt noch ein Hinweis, nächste Folge, die ist wieder dann für alle, nicht für die Unterstützer, sondern für alle im offenen Feed, die Folge 48, die erscheint am Freitag, den 11. Februar 2022. Da wird es wieder einen sehr interessanten Gast geben. Wir wollen ja nicht mehr so viel verraten, ne? Deswegen lasst euch überraschen. Auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht, auch in der Spielejournalismus-Szene, sag ich mal. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann würde ich sagen, Andy, vielen, vielen Dank für dieses erste Mal Sammlerfreuden. Es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, mit wem auch sonst. Und mal gucken, wann wir es wieder machen werden, ne? Das hängt jetzt ein bisschen vom Feedback ab. Aber ich glaube, dieses Format hat großes Potenzial, sagt mir so mein Bauchgefühl, oder?
Ja, ich bin halt noch ein bisschen gespannt, weil ich bin ja so ein bisschen schuld daran, dass es so ein bisschen gedauert hat, weil
stimmt.
Ich halt nicht weiß, ob es sich wirklich lohnt, nur darüber zu reden und das Zeug nicht zu zeigen. Aber wenn es euch gefällt, liebe Zuhörer, machen wir natürlich gerne weiter.
Genau, sagt einfach Bescheid, hängt jetzt ein bisschen von euch ab, von eurem Feedback und dann schauen wir mal. Ansonsten, Andy, mach's gut, wir hören uns bald wieder.
Alles klar, macht's gut.
Bis dann, ciao, ciao.